Betriebsärztinnen und Ärzte erzählen ja alles den Vorgesetzten, kosten nur Geld und bringen nichts. Diese und andere Irrtümer beleuchten wir heute in Arbeit trifft Gesundheit, dem arbeitsmedizinischen Podcast für Arbeitgebende, Beschäftigte, BGMler und HRler und alle, die sich für gesundheitsförderliche Arbeit interessieren. Arbeit trifft Gesundheit, der arbeitsmedizinische Podcast mit Susanne und Lukas. Heute mit dem Thema Mythen, Missverständnisse und Fake News. Irrtümer über die Arbeitsmedizin. Hallo Susanne, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Lukas, lange nicht gesehen.
Das stimmt, ja. Wir sind heute mal ein bisschen später dran mit Arbeit trifft Gesundheit. Das ist heute schon der 23. ne? Mhm. Ja, was war denn los?
Ja, das muss ich dich auch mal fragen. Ich glaube, wir waren beide viel unterwegs in der vergangenen Zeit, sodass wir irgendwie immer an anderen Orten waren und so nicht zusammengekommen sind. Ja.
Ja, also ne, wir hatten im Mai hatten wir unseren Kongress und da haben wir ziemlich viel nachgearbeitet. Unsere Folge ist übrigens ziemlich gut angekommen, unsere letzte Folge. Da haben wir viel positives Feedback bekommen, auch die ein oder andere Mail. Also falls ihr uns Feedback geben wollt oder Fragen habt, wendet euch an arbeit-trifft-gesundheit@vdbw.de. Alles zusammengeschrieben, Arbeit trifft Gesundheit und dann @vdbw.de.
Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Ich finde das gut, wenn wir auch da immer nochmal unsere Hörerinnen und Hörer sensibilisieren, sich vielleicht auch über die Aktivitäten, die wir sonst noch so haben, informieren, ne? Beispielsweise über unsere Teilnahme am Krebspräventionsgipfel in Berlin. Sehr wichtige Veranstaltung, wie ich finde. Und wir versuchen das natürlich für euch auch immer so aufzuarbeiten, dass man das nachverfolgen kann. Was machen wir gerade? Wo sind wir aktiv? Ja, beispielsweise über LinkedIn oder wer bei LinkedIn eben kein Konto hat, ja, kann sich auch gut über Instagram oder auch über Facebook informieren.
Genau, da gibt es immer regelmäßige Informationen von uns. Susanne, welches Vorurteil bringt dich eigentlich am meisten auf die Palme? Also, ich rede natürlich von Vorurteilen über Betriebsärztinnen und Betriebsärzte und die Arbeitsmedizin.
Also ich finde, du hast das schon ganz, ganz treffend in deiner Anmoderation auf zwei wesentliche Argumente, die mich auf die Palme bringen, hast du schon darauf hingewiesen. Also das eine ist ja diese ständige Wiederholung, es gibt überhaupt gar nicht genügend Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, um alle Betriebe zu betreuen beziehungsweise alle Beschäftigten zu erreichen. Und der andere Punkt ist eben das Thema ärztliche Schweigepflicht, dass Informationen an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, also oder Vorgesetzte direkt weitergegeben werden. Informationen aus dem individuellen Kontakt, aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge. Das möchten wir heute nochmal klarstellen, dass das nicht so ist.
Tatsächlich schon ein paar Mal im Podcast gesagt, aber das Problem ist, es wird einfach an vielen Stellen immer wieder wiederholt, ne?
Das ist so. Und den dritten Punkt würde ich ganz gerne, das ist jetzt, ich will das eigentlich auch noch platzieren. Erstaunlicherweise wissen viele tatsächlich ziemlich wenig über die Aufgaben, die vielfältigen Aufgaben von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten.
Ach so, ich dachte, Betriebsärztinnen und Betriebsärzte machen nur Vorsorgen. Nicht? Genau. Oder ja. Gehuntersuchungen,
genau. Also das geht genau in diese Richtung. Ne? Das ist also auch schon das höchste der Gefühle. Ja, aber auch wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die selber also auch einen Betrieb haben, ja, und ich stelle mich vor, dann ist es doch häufig so, dass die in ihrem Leben noch nie darüber nachgedacht haben, was ein Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin machen. Und das belegt ja für mich schon mal, dass wenn ich nicht weiß, was ich haben kann,
Kann ich es auch gar nicht richtig nutzen.
Kann ich es weder nutzen, noch werde ich da sozusagen aktiv werden. Also ich stelle mir dann mal so vor, dass also jemand aus der Aufsicht, eine Aufsichtsperson kommt und sagt zu dir als Unternehmer, hast denn du eine Betriebsärztin oder einen Betriebsarzt? Bitte was? Ja? Verstehst du? Also ja. Ich meine, wenn ich nicht weiß, was ich haben muss und darüber auch noch nicht nachgedacht habe, habe ich es natürlich auch nicht.
Die Frage ist natürlich, muss ich das überhaupt haben? Ne? Also es gibt ja auch die Erzählung, dass kleine Unternehmen gar keinen Betriebsarzt brauchen.
Das ist halt eine Fehlannahme. Mit der können wir ja schon mal einsteigen.
Stimmt es nicht?
Nein, das stimmt nicht. Das ist, es wird immer wieder auch darüber gesprochen, erst ab einer bestimmten Anzahl von Beschäftigten muss ein Betriebsarzt, eine Betriebsärztin bestellt werden. Das ist nicht korrekt. Es hängt tatsächlich von den ganz konkreten Tätigkeiten ab. Also was ist der Unternehmenszweck, das Ziel? Also es hat schon was damit zu tun, also worauf ist eben auch das Unternehmen ausgerichtet? Was ist der Gegenstand des Unternehmertums des Unternehmens? Ja, und danach musst du dich in bestimmten Fragestellungen als Unternehmerin, als Unternehmer oder Arbeitgeber auch beraten lassen. Und das ist unabhängig davon, wie viele Beschäftigten du hast. Das heißt, schon ein Beschäftigter, eine Beschäftigte kann auslösen, dass du dich betriebsärztlich beraten lassen musst.
Ich habe ja jetzt zufällig irgendwo in einem Online-Magazin gelesen, dass der Unternehmer sich überhaupt nicht vorstellen könnte, dass ein Betriebsarzt in einem Zwei-Mann-Betrieb mit dabei sitzt im Büro.
Ja, der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin wird sich auch sicherlich nicht ins Büro mitsetzen. Ja, und es ist natürlich leider so, dass das auch immer wieder falsch kolportiert wird. Das schürt Unverständnis, Unbehagen und unterhält ganz einfach diese Fehlannahmen, gegen die man ständig ankämpfen muss, ne? Es wäre so einfach, wenn man sich mit dem Regelwerk mal kurz auseinandersetzt oder eben mal in unserem Podcast reinhört oder liest, was wir so schreiben, dann wüsste man schon, dass das so nicht stimmt, ne?
Okay, und wo genau ist das geregelt? Also wo kann ich mich informieren?
Ja, es gibt in der Tat ein komplexes Regelwerk in der Arbeitsschutzgesetzgebung. Ne? Und das, was man vielleicht noch klassischerweise weiß, ist, dass es ein Arbeitsschutzgesetz gibt. Daneben gibt es aber eben eine Reihe von Verordnungen und Vorschriften, die wie Gesetze eben auch umgesetzt werden müssen. Hier konkret geregelt das Bestellen von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten in der Vorschrift 2 der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Hier sind im Übrigen auch Umstände dahingehend geregelt, wenn ein Betrieb beispielsweise nur 9 Beschäftigte hat oder andere Betriebsgrößen, welche Möglichkeiten der Unternehmer, die Unternehmerin hat, für einen adäquaten Arbeits- und Gesundheitsschutz zu sorgen. Denn das ist ja jetzt auch nichts besonders Neues, ne? Es gibt sehr große Betriebe mit vielen 100 Beschäftigten. In der Regel sind hier Betriebsärztinnen und Betriebsärzte entsprechend der Anzahl der Beschäftigten festgelegt und auch in der Regel angestellt in dem Unternehmen, ja? Mhm. Und in kleineren Unternehmen geht das natürlich nicht, ne? Also ein kleiner Betrieb mit 2 oder 3 Beschäftigten oder 1 bis 3, um es mal lieber um sicherheitshalber nochmal genau zu sagen, ne? Die werden natürlich keinen Betriebsarzt selber beschäftigen, ne? Aber es gibt ja vertragliche Regelungen, da haben wir auch Handreichungen dafür vorgehalten, ne? Also wie so ein Mustervertrag aussehen könnte.
Also vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Es gibt einfach verschiedene Arten. Es gibt Betriebsärzte, die sogenannten Werksärzte, die tatsächlich für einen bestimmten Betrieb da sind. Kennt man so klassisch aus den Autofabriken beispielsweise. Ja, und dann gibt es eben überbetriebliche Dienste oder selbstständige Betriebsärzte, die einfach auch mehrere Betriebe betreuen.
Genau. Ja, das hatten wir auch schon mal in einer Folge bearbeitet, ne? Da hatte ich auch schon mal dazu ausgeführt und da haben wir das schon mal dargestellt. Also es gibt durchaus ja viele Möglichkeiten, ja, sich betriebsärztlich eben auch betreuen zu lassen.
Und der Betriebsarzt, die Betriebsärztin macht dann nicht bloß Vorsorge?
Nee.
Für noch mehr? Also ich gehe mal davon aus, dass Vorsorge nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
Die individuelle Vorsorge ist ein wichtiges Thema und das ist natürlich das, was bei Beschäftigten am ehesten hängen bleibt, weil alles, was mit systematischer oder systemischer Arbeit von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten zu tun hat, sieht der Beschäftigte vielleicht nicht. Ja, deshalb ist das noch am ehesten so, dass wenn man also auf Beschäftigte trifft, dann sagt er, ja, ich gehe regelmäßig zu meinem Betriebsarzt, denn da bin ich zur Vorsorge. Klar ist, dass die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte vielfältige Aufgaben haben. Im Übrigen ein sehr interessanter Beruf. Also für alle, die sich also noch entscheiden wollen, in welche Fachrichtung sie denn mal gehen wollen, ne? Die Aufgaben für Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sind geregelt im Arbeitssicherheitsgesetz. Mhm. Dort im Paragraphen 3. Und hier geregelt sind auch die Aufgaben für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Das ist sozusagen das technische Pendant zum Betriebsarzt, ja, im Paragraphen 6. So, und das Konzept sieht ja vor, dass Betriebsärztinnen und Betriebsärzte zuallererst die Unternehmen beraten sollen hinsichtlich der Gestaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, also hinsichtlich der Gestaltung gesunder Arbeit. Und arbeitsmedizinische Vorsorge ist sozusagen am Ende dieser Aufgabenkette das letzte Glied, auch wenn das also für viele Beschäftigte eben das ist, was sie am ehesten sehen. Lass uns mal was trinken. Reich mir mal den Tee.
Okay, also was kann ich mir zum Beispiel unter dieser Beratung der Arbeitgeber vorstellen?
Ja, da sieht der Gesetzgeber ja vor, dass es also so ein zentrales Instrument gibt, den Arbeitsschutzausschuss im Unternehmen. Da sind wichtige Personen, die aus verschiedenen Betriebsteilen beispielsweise zusammenkommen. Gibt es eine betriebliche Interessenvertretung der Beschäftigten, dann ist auch die mit dabei.
Das ist die berühmte ASA-Sitzung.
Das ist die berühmte ASA-Sitzung und im Grunde genommen ist das so ein Instrument, über das bestimmte Problemstellungen im Betrieb, also was den Arbeits- und Gesundheitsschutz angeht, herausgearbeitet werden. Also häufige Unfallstellen, bestimmte Anforderungen durch Umgebungsfaktoren und so weiter und gemeinsam eben auch überlegt wird, wie denn die potenziellen Gesundheitsgefahren für die Beschäftigten abgestellt werden können. Hier geht die Expertise der Fachkräfte für Arbeitssicherheit zusammen mit den Betriebsärztinnen und Betriebsärzten. Man schaut also aus verschiedenen Richtungen, was ist möglich an technischen und organisatorischen Maßnahmen und was ergibt sich vielleicht noch für die Arbeitsmedizin auf der individuellen Ebene. Das ist also so ein zentrales Instrument. Ansonsten, du hast ja gefragt, wie kannst du dir das vorstellen? Also was machen wir denn da, wenn wir beraten? Das setzt natürlich voraus, dass man einen guten Zugang hat zur Unternehmensleitung, um mit der Unternehmensleitung
ins Gespräch zu kommen.
Ja. Und vor allen Dingen ganz zentral das wichtigste Instrument zu platzieren und auch darauf zu drängen, dass es genutzt wird, das ist die Gefährdungsbeurteilung. Mhm. Ja. Und Betriebsärztinnen, Betriebsärzte können und sollen auch die Personalverantwortlichen darin unterstützen, die Gefährdung zu ermitteln.
Aha, da kommt nämlich schon die nächste Fake News dazu. Manche Leute denken ja, dass der Betriebsarzt die Gefährdungsbeurteilung macht.
Nee, das macht der Betriebsarzt nicht.
Aha.
Er kann dabei unterstützen.
Ach so.
Ja, denn die Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes bleiben immer beim Unternehmen selber. Der Arbeitgeber ist hier in der gesetzlichen Pflicht und Betriebsärztinnen und Betriebsärzte unterstützen ihn dabei. So ist also das Konstrukt gedacht. Und wir beraten natürlich eben auch, wir unterstützen da natürlich eben auch, indem wir beispielsweise auch durchaus Muster für Gefährdungsbeurteilungen zur Verfügung stellen oder eben darauf hinweisen, wo was zu finden ist. Wir sind ja da auch nicht die Einzigen, die da schon Werkzeuge auch haben, ne? Also das sind auch Informationen, die man beispielsweise über den Unfallversicherer verfügen kann. Die gesetzlichen Unfallversicherungen stellen ja allerlei Instrumente schon bereit. Und aber dann auch die Personalverantwortlichen dahingehend zu beraten, welche Schutzmaßnahmen abgeleitet werden müssen und auch darauf hinzuwirken, dass diese Schutzmaßnahmen umgesetzt werden und auch die Wirksamkeit zu kontrollieren, ja, also auch zu schauen, sind denn die getroffenen Schutzkonzepte auch wirksam?
Das ist natürlich sinnvoll.
Ja. Ich würde ganz gerne noch einen Punkt ergänzen, weil das mir sehr wichtig erscheint. Wir hatten ja eingangs auch schon über die arbeitsmedizinische Vorsorge gesprochen. Mhm. Auch die arbeitsmedizinische Vorsorge ist ein wirksames Instrument, wenn es darum geht, die Schutzwirkung von abgeleiteten Maßnahmen zu kontrollieren. Ja, denn in der Vorsorge sehe ich den einzelnen Beschäftigten, ich sehe Beschäftigte aus einem Arbeitsbereich, aus einem Betriebsteil, aus einem Betrieb. Und der Gesetzgeber sieht vor, dass ich meine Ergebnisse aus der arbeitsmedizinischen und Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge so aufarbeite, ja, dass sie in einem Bericht dem Unternehmen vorgelegt werden kann und gegebenenfalls neue Maßnahmen abgeleitet werden können.
Da steht drin, Herr Müller hat die und die Krankheit und deswegen sollten wir uns bald von dem trennen.
Das genau steht nicht drin, ja, und dann hast du, glaube ich, auch schon, haben wir auch schon die nächste Fehlannahme hier platziert. Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sind Fachärzte und unterliegen wie alle Ärzte der ärztlichen Schweigepflicht.
Das kann man gefühlt einfach nicht genug sagen, ne?
Ja, also Individualdaten werden nie in einem solchen Bericht stehen, ne? Also, und in großen Unternehmen ist das ein ganz wichtiges Instrument, ja, in dem viele Fakten und viele Informationen aufgearbeitet werden und um konkrete, jetzt wiederhole ich mich, Maßnahmen eben auch abzuleiten, ja.
Eigentlich unglaublich wertvoll, ne? Also für einen Arbeitgeber dadurch zu erfahren, wie man die ganze Arbeitsumgebung gesundheitsförderlicher
gestaltet. Ja, stell dir vor, das ist also gerade in auch in sehr großen Unternehmen, wo du vielleicht eben nicht mehr die einzelnen Beschäftigten kennst und wo du auch nicht mehr weißt, was in den einzelnen Betriebsteilen so läuft, ne? Ist das natürlich ganz, ganz wichtig, ja, dass du so einen Jahresbericht vorgelegt bekommst und hast dazu als Unternehmer dann auch noch zusätzlich die Möglichkeit, dir beispielsweise Informationen von den Krankenkassen abzufragen. Die berühmten Fehlzeitenberichte oder manche nennen sie ja jetzt auch Gesundheitsbericht, ne, in denen eben auch systematisch und statistisch bestimmte Sachverhalte aufgearbeitet sind. Ja, und wenn es um das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz geht, sind das natürlich wichtige Informationen zum Gesundheitszustand der Beschäftigten, denn das ist ja sozusagen meine Zielgröße. Da will ich ja hin, dass meine Beschäftigten gesund bleiben, keinen Schaden erleiden, also unfallfrei bleiben, sondern muss ich mir natürlich eben Unfallstatistik anschauen und ich muss mir eben anschauen, wie ist denn die Verteilung der Krankheiten, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, gibt es insbesondere Berufskrankheiten, wo müssen wir den Arbeits- und Gesundheitsschutz nachbessern, wo müssen wir nachsteuern, damit unsere Beschäftigten gesund bleiben. Ja, und vielleicht ergänzend dazu, das ist ja jetzt vielleicht heute nicht der Schwerpunkt, aber ich kann dann natürlich auf der Grundlage solcher Informationen auch ableiten, wo genau kann ich denn meine Beschäftigten auch noch weiter unterstützen. Stichwort betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement. Also ohne solche Informationen hast du einfach Maßnahmen, auch wenn du da betriebliches Gesundheitsmanagement drüber schreibst, wenn das also sozusagen nicht bedarfsgerecht platziert wird, dann kann es womöglich auch keine Wirksamkeit entfalten oder eben keine solche Wirksamkeit, wie wenn man eben schaut, wo genau sind denn auch die Bedarfe für meine Beschäftigten. Also das nur mal nebenher, aber wir können ja dann nochmal eine separate Folge daraus machen.
Dann erzähl doch nochmal was zu den G-Untersuchungen. Kriegst du schon einen Hals, ne?
Ja, da kriege ich schon. Das löst schon was aus, das stimmt. Also wir sprechen ja jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr von den G-Untersuchungen, sogenannte Grundsatzuntersuchungen, wiewohl das die ehemals die blaue Bibel der DGUV in der Zwischenzeit auch die Überschrift geändert hat. Es geht um Empfehlungen für die arbeitsmedizinischen Vorsorge und wir führen arbeitsmedizinische Vorsorge entsprechend der konkreten Anlässe aus, ja? Anlassbezogen, Anlässe. Wir reden über Anlässe, ja? Anlässe können zum Beispiel sein Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung oder Tätigkeiten an Bildschirmarbeitsplätzen, ja? Und reden nicht mehr über G-Untersuchungen. Und es geht auch heute darum, tatsächlich den Beratungsaspekt der Betriebsärztin, Betriebsärzte zu stärken, weshalb von der Vorsorge gesprochen wird und nicht von der Untersuchung. Mhm. Denn Beschäftigte können eine körperliche Untersuchung und eine Blutuntersuchung auch ablehnen. Ja? Was sie nicht ablehnen können, ist bei sogenannten Pflichtvorsorgen den Beratungsteil. Also Pflichtvorsorgen müssen Beschäftigte auch annehmen, ja, aber sie müssen keine körperliche Untersuchung mehr durchführen lassen.
Wenn sie das nicht wollen.
Wenn sie das nicht wollen. So, das ist nochmal, also das ist das Thema arbeitsmedizinische Vorsorge, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, das ist das, was bei vielen Beschäftigten hängen bleibt. Also wenn die an einen Betriebsarzt denken, dann sehen sie sich selber in der Regel in einer Vorsorgesituation.
Ist eigentlich nur sinnvoll, wenn man in der Industrie arbeitet oder in der Chemie, wo man solchen gefährlichen Stoffen und gefährlichen Maschinen ausgesetzt ist.
Ja, du bringst ja schon wieder den nächsten zugespitzten Irrtum hier an. Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Menschen unterliegen entsprechend ihrer Tätigkeit ganz besonderen Anforderungen und auch an Bildschirmarbeitsplätzen habe ich konkrete Anforderungen zu bewältigen, die mich auch belasten können. Ja, langes konzentriertes Arbeiten, Arbeiten unter Zeitdruck beispielsweise, das Sitzen an Bildschirmarbeitsplätzen und so weiter. Das heißt also, auch hier ergeben sich Beratungsanlässe, auch wenn der Gesetzgeber hier keine Pflichtvorsorge vorsieht, aber sagt, Arbeitgeber müssen diesen Beschäftigten eine Vorsorge ermöglichen, also anbieten. Beschäftigte müssen sie aber nicht annehmen. Und dann gibt es natürlich spezielle Fragestellungen, wenn Beschäftigte vielleicht schon gesundheitliche Beeinträchtigungen haben, sodass sie einen besonderen Beratungsbedarf haben. Haben Sie darüber hinaus auch die Möglichkeit, sich beim Betriebsarzt vorzustellen, wenn Sie Beschwerden haben, die Sie auf Ihre Tätigkeit zurückführen? Oder wenn Sie Beschwerden haben, die sich umgekehrt auf Ihre Arbeitsleistung auswirken könnte? Es ist das Instrument auch der Wunschvorsorge und es ist ganz wichtig, dass Beschäftigte mitnehmen, dass sie immer die Möglichkeit haben, sich von ihrem Betriebsarzt, von ihrer Betriebsärztin beraten zu lassen. Und in der Regel haben wir zu allen Tätigkeiten, die Menschen ausführen, eben auch ganz konkrete gesundheitliche Anforderungen, die man anschauen muss. Das sind dann sogenannte tätigkeitsbezogene Anlässe, so wie ich es hier mit den Beispielen Infektionsgefährdung oder an Bildschirmarbeitsplätzen oder, um auf dein Beispiel zu kommen, Industriebetriebe, Gefahrstoffe beispielsweise, heben, tragen, bewegen von Lasten, ja, verbunden sein können.
Aber von Psyche haben Betriebsärztinnen und Betriebsärzte keine Ahnung, oder?
Ist schön, also ich habe den Eindruck, dass ich also sozusagen mit meinen Antworten dir gleich deine nächste zugespitzte Frage zuspiele. Ja, selbstverständlich haben Betriebsärztinnen und Betriebsärzte auch von Psyche eine Ahnung, ja, weshalb sie beispielsweise auch unterstützen beim Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen bei der Arbeit, die Teil der Gefährdungsbeurteilung sein muss. Das heißt also, das gehört zusammen.
Wie der Mensch. Hat ja auch nicht mehrere unterschiedliche Gesundheiten.
Genau, es gibt ja nicht nur den Körper und die Psyche, sondern der Mensch besteht aus beiden Anteilen, ne? Deshalb sollte man das eben auch immer zusammendenken. Und Betriebsärztinnen und Betriebsärzte können eben dann auch im individuellen Gespräch sehr wohl auch auf solche Fragestellungen eingehen. Das heißt also auch bei der Früherkennung psychischer Erkrankungen, Depressionen.
Auch unabhängig vom Vorsorgeanlass?
Naja, unabhängig vom Vorsorgeanlass, weil wir hatten ja gerade schon das Beispiel sehr schön herausgestellt. Der Mensch ist ja eine ganze Persönlichkeit, bestehend aus Körper und Psyche. Und wir sind auch sehr froh, dass wir in der Zwischenzeit dieses Verständnis in einer, ich weiß ja eigentlich, was völlig Normales ist, ja. Also, aber es gibt eine arbeitsmedizinische Regel, ganzheitliche arbeitsmedizinische Vorsorge, mit der nochmal deutlich herausgestellt wurde, dass wir immer den ganzen Menschen sehen. Und man muss das eben auch mal aus ärztlicher Sicht sagen, alles andere ist einfach auch nicht korrekt. Das heißt also, Menschen, die Tätigkeiten ausführen mit dem besonderen Anlass Lärmbelastung, ja, und man schaut sich den Rest des Menschen nicht an und stellt fest, dass er schwere Gelenkerkrankungen beispielsweise hat und ich ignoriere das, ist das aus meiner Sicht ärztlich nicht vertretbar.
Ich würde es nochmal auf den Punkt bringen wollen, ich meine, ob man jetzt wegen Hörschäden ausfällt oder wegen Gelenkschäden, ist ja am Ende auch egal, wenn er ausfällt, ne?
Das stimmt, das ist der eine Teil der Medaille, der andere Teil oder die andere Seite der Medaille, das ist ja der Beschäftigte selber, der ja auch nicht durch die Ausführung seiner Tätigkeit krank werden will. Ja, und ein hohes eigenes Interesse hat, gesund zu bleiben und gesund älter zu werden. Das ist, mir erscheint das wichtig, weil ja in den Beispielen, in der aktuellen Rentendiskussion, ich weiß nicht, ob du das mal, du musst mal da genau hinhören, wenn es darum geht, wie lange kann ein Mensch eigentlich arbeiten und früherer Renteneintritt, weil man sich kaputt gearbeitet hat. Ich frage mich, wo das herkommt. Verstehst du, was ich meine? Ja, wir haben alle Instrumente, dass so etwas grundsätzlich ja gar nicht eigentlich nicht passieren könnte. Ja, aber es passiert offensichtlich oder es hat sich so in der Gedankenwelt auch derjenigen, die Interviews führen, festgesetzt, Arbeit macht krank und kaputt. Und ich finde, das ist ein großes Problem, das wir in unserer Gesellschaft haben und das wir eben auch in der medialen Betrachtung haben. Es hält sich hartnäckig. Wenn Arbeit krank und kaputt macht, ist Arbeit schlecht organisiert. Punkt.
Ja gut, ne, das ist jetzt nochmal eine andere Perspektive. Ich bin ja davon ausgegangen, dass der Betriebsarzt, die Betriebsärztin nur im Interesse der Arbeitgeber aktiv ist.
Da haben wir ja den nächsten Irrtum. Oi. Sehr schön. Natürlich nicht, auch wenn Betriebsärztinnen und Betriebsärzte tatsächlich im eigenen Werk angestellt sind, sind sie nicht der verlängerte Arm der Unternehmensleitung, das muss man ganz klar sagen. Betriebsärztinnen und Betriebsärzte arbeiten weisungsfrei. Das ist gesetzlich verbrieft, ja, und nicht im Auftrag und für die Unternehmensleitung. Und diese besondere Schnittstellenposition, die sie haben, das ist, glaube ich, das, wo viele Unsicherheiten herkommen. Ich berate individuell den Beschäftigten nach bestem ärztlichen Wissen und Gewissen. Und ich berate objektiv auf der Grundlage meiner Erkenntnisse die Unternehmensleitung und bin absolut weisungsfrei.
Ja, also, ne?
In der Ausführung meiner medizinischen Fachkunde.
Ich sag mal, im beratenden Gespräch direkt für den Beschäftigten sozusagen als ärztliche Ansprechpartnerin, ärztlicher Ansprechpartner beratend für Arbeitgebende, mit gesetzlichem Auftrag, das sollte man, glaube ich, auch noch mitnennen. Und eben, wie du schon gesagt hast, dem ärztlichen Ethos, dem Selbstverständnis daraus heraus. Ah, ist das Arbeitsmedizin?
Aber sowas von.
Was mir auch schon über den Weg gelaufen ist, ist, dass Leute davon ausgehen, wenn sie krankgeschrieben sind, dass der Arbeitgeber den Betriebsarzt, die Betriebsärztin losschickt oder beauftragt, die Krankschreibung zu überprüfen. Ist da was dran?
Nein, das ist explizit keine Aufgabe für Betriebsärztinnen und Betriebsärzte. Ich drehe mich jetzt mal ein bisschen leicht rum und schau nochmal, ich habe ja nebenher noch dieses Gesetz auf, Arbeitssicherheitsgesetz, ne? Und da haben wir im Paragraph 3, Absatz 3, zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht, Krankmeldungen der Arbeitnehmer auf ihre Berechtigung zu überprüfen.
Das steht im Gesetz.
Damit ist die Frage beantwortet.
Punkt.
Punkt.
Na gut, aber jetzt ist es doch so, dass wir einfach viel zu wenige Betriebsärztinnen und Betriebsärzte haben. Also Kleinst- und Kleinunternehmen finden doch gar keinen Betriebsarzt, keine Betriebsärztin, oder?
Das wird immer wieder berichtet, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, tatsächlich insbesondere in bestimmten Regionen, so, sagen wir mal, in den ländlichen Regionen, ja, da werden wir jetzt nicht die ganz große Betriebsarztdichte haben, ja, und das kann schon ein bisschen schwieriger sein, dort auch jemanden zu finden. Ich würde sehr gern mal eine Statistik oder eine aufgearbeitete Information dazu sehen, wie oft tatsächlich eben der Versuch unternommen wurde, einen Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin zu finden. Und mich würde auch interessieren, was denn Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten, wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann und soll. Mhm. Weil ich, du weißt ja, ich bin ja die Präsidentin vom VDBW, vom Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte, als die größte Interessenvertretung für die eigene Facharztgruppe in Europa, und auch wir müssen ja auch immer schauen, wie sind denn die Bedingungen für unsere Wirksamkeit, für unser Wirken. Das heißt also, wenn ich selbstständige Betriebsärztin wäre, dann würde ich mir auch genau überlegen, welche Betriebe möchte ich denn auch betreuen, damit es auch mir gut geht. Und das meine ich nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch individuell, mental. Ja?
Oh, also kannst du das vielleicht spezifizieren? Also was würde einen denn hindern, einen Betrieb zu betreuen? So, vielleicht zwischenmenschlich oder von der Einstellung her? Oder was genau meinst du?
Ich finde das schon gut, wenn also Unternehmensleitungen wissen, was sie wollen, und auch das breite Portfolio kennen, das Betriebsärzte mitbringen. Man sich eben tatsächlich auf Augenhöhe und der Sache adäquat miteinander verständigen kann. Also möchte ich das. Aber das ist natürlich nicht die einzige oder die tatsächlich die Antwort auf deine Frage. Ja, wir werden sicherlich in manchen Regionen Schwierigkeiten haben, alle Betriebe betriebsärztlich versorgen zu lassen. Das kann sein. Es gibt andere Möglichkeiten, die genutzt werden können, ja, und wir arbeiten da ja auch gemeinsam an Lösungen, darüber nachzudenken, wie kann man denn auch arbeitsmedizinische Expertise bündeln, um sie vielen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Solche ersten Projekte gibt es zum Beispiel schon, Gesund arbeiten in Thüringen zum Beispiel ist so eine Initiative, oder eben auch Kompetenzzentren, die dann in der Regel von den Berufsgenossenschaften gestützt werden. Ja, hier sehe ich auch für die Zukunft tatsächlich noch viel mehr Potenzial, um eben die Zugänge zu betriebsärztlicher Expertise sicherzustellen. Auf der anderen Seite, nach meinem Kenntnisstand, gibt es nicht die eine Statistik, mit der erhoben ist, wie viele Fachärztinnen und Fachärzte für Arbeitsmedizin gibt es in Deutschland? Mhm. Wie viele mit Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin? Arbeiten sie in Teilzeit? Arbeiten sie in Vollzeit? Betreuen sie überhaupt Betriebe? Mhm. Wir wissen, dass circa 6.000 Betriebsärztinnen und Betriebsärzte in der Corona-Zeit Impfstoff bezogen haben und geimpft haben. Und wir kennen die Zahl 12.000 bis 13.000. Ja? Ich habe keine Übersicht darüber, wie die Verteilung in den einzelnen Bundesländern ist. Mhm. Ja? Und vielleicht letzte Teil dazu: in unserem Verband sind in der Zwischenzeit mehr als 4.200 Mitglieder registriert, alle mit arbeitsmedizinischer, betriebsärztlicher Expertise.
Das bringt mich zu dem letzten und vielleicht einem der wichtigsten Punkte heute. Ja, betriebsärztliche Betreuung, wenn es so wenig gibt, ist natürlich teuer. Gerade für Kleinst- und Kleinunternehmen kostet das viel, bringt aber doch wahrscheinlich am Ende gar nichts.
Ja, habe ich vorhin ja schon versucht, da ein bisschen darzustellen, also indem man es überspitzt vielleicht mal umdreht, ne? Also wenn Menschen tatsächlich durch Arbeitstätigkeit verschleißen, ja, dann ist Arbeit schlecht organisiert. Das bringt es vielleicht auch nochmal so auf den Punkt, ja. Kommen wir nochmal ganz kurz auf den Anfang zurück und schauen nochmal in die Aufgaben rein. Also Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten verhindern, dabei zu unterstützen, ja, und eben Beschäftigte gesund im Arbeitsprozess zu halten, also mit allen Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen. Das ist ein großes Anliegen, hat sich aber gelohnt, wenn man nämlich in die Statistiken schaut, beispielsweise der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Das, die Zahlen werden im Übrigen eben auch, und kann man dann nochmal nachschauen bei Zahlen, Daten, Fakten, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Bauer gibt da jedes Jahr wirklich ein umfangreiches Informationswerk raus, gucke ich auch regelmäßig rein, ne? Also da sieht man, dass die Anzahl der tödlichen, insbesondere tödlichen Arbeitsunfälle doch deutlich zurückgegangen ist, ja, über die letzten Jahrzehnte, was ein großer Erfolg ist. Wir sehen also einen Rückgang auch in bestimmten Berufskrankheiten. Dafür kommen andere Berufskrankheiten dazu. Muss man auch schauen, wie man auch mit neuen Situationen in der Zukunft anders umgeht. Das sind natürlich, sagen wir mal, jetzt Wirksamkeiten, die eher nicht auf den einzelnen Betrieb umgelegt werden können, sondern eher so im Großen und Ganzen geschaut, ja. Wenn ich es aber verstehe, mein Unternehmen, das ich betreue, hinsichtlich des wertschätzenden Umgangs mit den Beschäftigten, die erbringen ja meine Unternehmensleistung. Ja, ohne Beschäftigte kann ich gar kein Unternehmen erfolgreich führen. Das funktioniert nicht. Wenn ich es schaffe, hier ins Gespräch zu kommen, wenn sich eine Präventionskultur etablieren lässt im Unternehmen, wenn ein gemeinsames Verständnis dahin geht, dass Beschäftigte, dass mit allen Mitteln und Maßnahmen versucht werden muss, Beschäftigte gesund im Arbeitsprozess zu halten und das, bis sie aus Altersgründen irgendwann ausscheiden, dann haben wir viel geschafft in Deutschland. Und das ist gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, auch der hohen Gesundheitskosten im Gesundheitswesen, ja, also Behandlungskosten, ist das ein so hohes Gut, dass es unbedingt zu erlangen gilt, meiner Meinung nach.
Puh, Susanne, das war ja schon wieder eine ganze Menge, die wir hier durchgearbeitet haben. Ich würde vielleicht mal so die Top 3 in Form unserer Take-Away-Messages zusammenfassen. Und du kannst ja einfach kommentieren, wenn du noch was ergänzen möchtest, ja?
Aber auch nur dann.
Ja, okay, also zu den Take-Away-Messages zu unserer heutigen Folge. Erstens, BetriebsärztInnen stehen auf der Seite der Gesundheit, nicht des Arbeitgebers. Zweitens, eine Kultur der Prävention ist eine Investition in die Zukunft, auch im Betrieb. Und drittens, BetriebsärztInnen sehen den ganzen Menschen und den ganzen Betrieb.
Sehr schön, Lukas.
Haben wir es geschafft für heute.
Fein.
Freust dich schon auf den nächsten Podcast?
Danke dir. Ich freue mich auch schon auf den nächsten Podcast.
Aber den nächsten Podcast machen wir dann wieder ein bisschen eher dann im Juli.
Ich glaube, wir sind schon fest verabredet.
Ja, dann braucht ihr diesmal nicht so lange warten. Alright, dann sage ich vielen lieben Dank, Susanne, für deine Zeit, für Rede und Antwort, die du uns gestanden hast, zu den größten Irrtümern, Mythen und Fake News der Arbeitsmedizin.
Ich glaube, die Liste, die war jetzt noch nicht abschließend.
Ja, machen wir vielleicht irgendwann einen zweiten Teil.
Fortsetzung folgt.
Tschüss.
Tschüss.